Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tue. Blome, sind Sie noch da?
Sie sollen nicht die Speisekarte vorsingen, lieber Kollege Augstein. Sie sollen nicht die Speisekarte vorsingen.
Mano.
Obwohl natürlich diese französische Reminiszenz mir sehr gut gefällt.
Wieso denn? Jetzt ist doch Olympiade in Paris, wird jetzt eröffnet. Ich sage jetzt mal, Paris jetzt neu.
Nein, Kollege Augstein, damit wir uns jetzt ein für alle Mal richtig verstehen und Sie es lernen. Die Olympiade ist nicht in Paris. Die Olympiade sind die 4 Jahre zwischen 2 Mal Olympia. An einem und dann am nächsten Ort. Das sind die 4 Jahre dazwischen. Das ist die Olympiade.
Und das, was jetzt in Paris beginnt, sind die Olympischen Spiele.
In Paris ist Olympia.
Und ich habe das natürlich nur gemacht, um Ihnen diese Möglichkeit zu geben, Ihre Halb- und Viertelbildung zu zeigen. Egal. Jedenfalls begann sozusagen für unkundige Hörerinnen und Hörer unser kleiner Podcast heute, zu dem ich Sie alle herzlich willkommen heiße, mit einem kleinen, ich möchte sagen, stell dich ein, der Marseillaise, der französischen Nationalhymne. Ich bin sicher, die Franzosen werden die sehr, sehr schön singen. Ganz toller Text. Tolle Melodie, blutiger Text, brutaler Revolutionstext. Ich liebe Frankreich, ich liebe Paris, ich liebe Olympia in Frankreich.
Ich auch. Und ich finde es faszinierend, wie da die Olympischen Spiele nochmal neu erfunden werden oder beziehungsweise zurückgeholt werden, wohin sie hingehören, nämlich in die Mitte der Menschen. Die Spiele finden ja weitgehend in der Stadt statt. Also auf der Seine, also auf dem Fluss, der durch Paris fließt. In den großen Museen sind dann die Boxkämpfe oder das Fechten. Auf den Straßen finden bestimmte Wettkämpfe statt. Und natürlich gehen die auch für die großen Leichtathletik-Sachen in ein entsprechend großes Leichtathletikstadion, ist ja klar. Aber im Prinzip sind die Spiele in der Stadt. Und das, denke ich mir, das wünsche ich mir, wenn wir schon drüber reden, für Berlin auch. Ich wünsche mir die Olympischen Spiele in Berlin, mitten in Berlin.
In Berlin, Olympische Spiele.
Also gut, die Fahrradstraßen mitten in Berlin, die brauchen wir dann auch nicht mehr so. Ja. Aber es wird toll.
Es ist toll. Das Problem ist, es gibt so viele Gründe, die dagegen sprechen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Wollen wir erstmal den allerersten nehmen? Berlin ist nicht Paris. Berlin ist wahrscheinlich eine der hässlichsten Städte der Welt. Und es tut sicherlich dem deutschen und auch dem Berliner Ansehen gar nicht so gut, wenn dann Bilder aus dieser Stadt in die ganze Welt verbreitet werden. Berlin hat ein gutes Image weltweit, die Deutschen haben inzwischen ein gutes Image weltweit. Lassen wir es doch dabei und ändern es nicht, indem wir sozusagen der ganzen Welt zeigen, wie es in Berlin wirklich aussieht. Horror, sage ich da nur. Ich meine,
Sie sind ein alter, mieser, näselnder Snob. Augstein, natürlich ist Berlin viel mehr geschunden worden im Laufe der Jahrhunderte durch die meistens leider selbstverschuldeten Kriege der Deutschen, insbesondere den Zweiten Weltkrieg. Und darum, ja, ist es keine so schöne, so homogen entlang von Hausmannschen, Boulevards gebaute Fassadenlandschaft. Das stimmt schon. Aber das ist doch kein Argument gegen die Olympischen Spiele 2036 zum Beispiel in Berlin, sondern ein Argument dafür.
2036?
Die Spiele in so eine Stadt.
Da haben wir gleich noch ein Argument. Sie haben gesagt eben 2036. Das wäre also 100 Jahre, nachdem in Berlin bereits die Olympischen Spiele einmal stattgefunden haben. Das hat ja nicht so gut funktioniert damals. Ich weiß nicht, auch diese Assoziation können Sie jetzt nicht im Ernst meinen. Oder übrigens, die Bundesregierung war schon klug genug, dieser Assoziation zu entgehen. Denn man hat ja gerade mitgeteilt, dass man sich für Olympia bewerben wolle, aber fürs Jahr 2040, lieber Kollege, nicht 36.
Ja, wobei gut, die Berliner Stadtregierung, also Landesregierung der Hauptstadt, die hat gesagt, 36 wäre auch okay, würden sie auch gerne machen. Und 40 gegebenenfalls auch. Und ich komme gleich nochmal drauf, warum die Bundesregierung auf 40 gegangen ist. 2036, 100 Jahre nach den Nazi-Spielen, also nach den Olympischen Spielen zur Nazi-Zeit, die übrigens an Berlin vergeben wurden, noch zu Zeiten der Weimarer Republik 1931, also vor der Machtergreifung. Egal. Diese 100 Jahre sind natürlich ein sehr, sehr heikles, kompliziertes, belastetes Jubiläum. Ganz viele der Sportstätten stehen übrigens noch, werden wie das Olympiastadion zum Beispiel in Berlin heute noch genutzt. Also man kann etwas daraus machen. Man könnte das vermeintliche Argument, oh, das ist aber 100 Jahre nachdem, könnte man ja wenden und sagen, ja, guck mal, 100 Jahre danach kommen wir zurück an diesen Ort und machen es ganz anders. Wir nehmen die Geschichte auf, wir verarbeiten das noch ein weiteres Mal.
Wissen Sie, und, das geht mir so auf die Nerven. Das ist diese deutsche Selbstbespiegelung irgendwie. Lass doch die Welt mit diesem Wahnsinn in Ruhe irgendwie so. Mach doch die, weiß ich auch nicht, mach doch irgendwie so die Klein-Kleckersdorfer Spiele von Zehlendorf gegen Mahlsdorf irgendwie und beschäftige dich dann praktisch mit diesen deutschen Traumata und lass doch die Welt damit in Ruhe. Sie wollen jetzt die Welt zum Zeuge machen irgendwie der deutschen Läuterung.
Nein.
Wir schaffen es, tolle Spiele zu machen, ganz ohne Leni Riefenstahl setzen wir Berlin jetzt ins beste Licht. Egal, geschenkt. Ich habe aber noch andere Gründe, warum die Spiele nicht nach Berlin kommen sollten. Zum Beispiel, dass
vielleicht
die Stadt
sag ich noch mal, nicht... Vielleicht sage ich noch mal, warum die Bundesregierung auf, meines Erachtens auf 2040 mit ihrer Bereitschaftserklärung gezielt hat, weil das auch so symptomatisch ist. Für letztlich auch ihre Haltung dieser Frage gegenüber, die eben eine, wenn ich das sagen darf, etwas kleingeistige, um nicht zu sagen kleinkarierte Haltung ist. 2040 hat man gewählt aus Sicht der Bundesregierung, weil 2036 schon eine Menge starke Konkurrenz hat. Also das sind Städte am Start, die es vielleicht auch verdient hätten, die es auch gut könnten. Und gegen die möchte man offenkundig nicht antreten, weil, ja, wer weiß schon, das kriegen die Deutschen nicht mehr hin. Also wir denken schon so Mittelklasse klein, dass wir sagen, nee, in einem Jahr, also 2036, in dem andere starke Konkurrenz auch im Feld ist, da treten wir erst gar nicht an. Das, also Himmel.
Vielleicht ist das ein vorgeschobenes Argument.
Offenbarungseid können Sie nicht leisten.
Mit Ihrer Argumentation könnte man auch 50 Jahre nach dem Münchner Attentat sich nochmal bewerben. Sie erinnern sich, Terrorattacke der Palästinenser auf die israelischen Spieler, um zu zeigen, dass wir die Sicherheit jetzt besser im Griff haben. Das ist doch furchtbar. Hören Sie doch auf damit.
Ach, ich finde, lassen wir mal für eine Sekunde diese ganzen historischen Verwicklungen und Verstrickungen beiseite. Ich fände es halt für Berlin nicht nur ideell, also mit Blick 100 Jahre zurück, sondern auch materiell so großartig, sich so ein Ziel zu setzen, also etwas zu schaffen, hinter dem sich größere Teile der Stadt, nicht die verschnarchten linksgrünen Milieus, die dann wahrscheinlich wieder Angst darum haben, dass ein Radweg 20 Zentimeter schmaler gemacht werden könnte. Also ein großes Projekt zu nehmen, das der Stadt ein Ziel gibt. Und zwar dieser Stadt, dieser Hauptstadt, die in Wahrheit immer noch nicht so ganz genau weiß, was sie eigentlich sein will oder sein kann. Haben Sie nicht das Gefühl, dass das so einen Schub auslösen könnte? Das wäre doch mal was.
Nein, habe ich nicht. Nein, diese Stadt hat immer zu von außen, kamen immer Leute, die gesagt haben, diese Stadt braucht eine Mission, ein Ziel. Wir brauchen etwas, wohin wir arbeiten können, um Berlin nach vorne zu treiben. Und die Stadt hat sich dem immer regelmäßig verwehrt und verweigert und ist halt so, wie sie ist. Sie ist halt schmutzig und sie ist desorganisiert und sie ist wühlig und sie ist hässlich und sie ist halt so. Und es gibt Leute, die mögen das und es gibt Leute, die mögen das nicht. Und das werden sie jetzt auch nicht mehr ändern. Diese und vor allem, Entschuldigung, das Hauptargument gegen Olympia in Berlin ist, Berlin kann das auch gar nicht. Berlin kann ja nicht mal eine Wahl abhalten, ohne dass sie wiederholt werden muss. In Berlin können sie keine Baustellen organisieren, weil jeder einzelne Bezirk seine eigene Baustellenpolitik macht, sodass die ganze Stadt im kompletten Verkehrschaos versinkt und keiner kann irgendwas dagegen machen. Diese Stadt ist ja im Prinzip nicht regierbar. Und dann wollen sie dort Olympia machen? Der einzige Grund, Olympia zu machen, wäre, die Verwaltungsstrukturen von Berlin komplett einmal zurückzusetzen und neu anzufangen.
Ja.
Und das geht aber nicht, weil da sitzen in diesen ganzen Verwaltungen überall Leute, die werden sagen, ohne mich, das mache ich nicht. Da kannst du mal sehen, wer jetzt den Müll wegholt. Kannst mal gucken, wer dir hier das Straßenschild aufstellt. Und so, nee, mache ich nicht mit und so. Nee, wesig nicht, habe ich nicht, war ich noch nie gewesen. Ja, also das hat, vergessen Sie es einfach. Lassen Sie Berlin links liegen, Blume. Gucken Sie nach vorne und lassen Sie Berlin links liegen.
Nein, ich bin nicht bereit, die deutsche Hauptstadt links liegen zu lassen. Ich will auch so eine schöne Nationalhymne haben wie die Franzosen. Ich meine im Ernst, dass man Berlin, gerade auch die ganzen Dysfunktionalitäten, ja endlich mal mit Druck angehen könnte, wenn man so ein Projekt hätte, das man halt vor den Augen aller Welt dann auch hinstellen muss. Und zwar gut hinstellen muss. Und an manchen Stellen, manchen Gelegenheiten ist das ja geglückt. Also bei der WM, die nun durch die ganze Bundesrepublik getourt ist natürlich, oder bei der EM gerade erst. So, selbst die Bundesbahn hätte dann immerhin, Achtung, bis 2036 Zeit, pünktliche Züge aufs Gleis zu stellen. Das ist, wenn das keine Perspektive ist.
Okay, Blume, die Hoffnung stirbt zuletzt. I don't know. Ach so, ich habe noch was, was gegen Berlin spricht. Die Spree. Pass auf, die Leute schwimmen in Paris in der Seine. Irgendwie angeblich kann man da jetzt drin schwimmen. Ich weiß nicht, ich würde mich nicht drauf verlassen, aber die Umweltministerin hat es ja schon mal vorgemacht und so. Also okay. Aber wollen Sie wirklich in Berlin in der Spree schwimmen? Glauben Sie, dass die Spree bis zum Jahr 2400 so ist, dass man darin schwimmen will? Ich würde eher sagen, nein.
Wenn man das will, ja. Und dann kommen wir zum Anfang. Es ist eine Frage des Willens. Ich sage jetzt nicht Triumph des Willens, denn so hieß
Triumph des Willens
hieß einer der Leni Riefenstahl-Filme. Ist mir auch klar, dass das belastet ist. Darum habe ich es ja auch gesagt. Aber es ist eine Frage des Willens, ob sie diese Stadt verändern wollen, ob die Deutschen nochmal zeigen wollen, dass sie zu solchen großen Darstellungen beziehungsweise großen Ereignissen, auch der Selbstdarstellung, fähig sind. Und zwar im positiven Sinne, so wie wir sind und nicht so großmannssüchtig und aggressiv und militaristisch wie zu Nazi-Zeiten, sondern dass Deutschland aber groß darstellen, dass wir eben heute sind als europäische mittlere Macht, vielleicht sogar auch ein bisschen Führungsmacht in der Europäischen Union, aber in der Welt natürlich eher eine kleinere Nummer. Und trotzdem, also dieses Selbstverständnis auf die Straße zu bringen bei so einer Veranstaltung, bei so einer Olympiade, selbst gesagt, bei solchen Olympischen Spielen, das wäre schon großartig. Letzter Punkt, erinnern Sie sich an die Eröffnungsfeier 2012 der Olympischen Spiele in London.
Nein.
Das war, ich gucke sonst sowas nie und bin damals da aus Versehen reingestolpert in die Fernsehübertragung und habe gebannt zugeschaut, wie sich damals Großbritannien darstellte als Cool Britannia. Da machte die Queen noch Witze über sich selbst so ungefähr in dieser Inszenierung. Da war alle Popkultur, alle Kunst, alle Schauspieler, alle Politik, die das Land damals aufzubieten hatte, versammelt in einer historisch ungeheuer gut aufgeladenen, gleichzeitig augenzwinkernden, modernen, schillernden Inszenierung.
Okay.
Da hatte man danach ein anderes Bild von Großbritannien
als vorher.
Darauf will ich hinaus.
Da haben Sie jetzt aber das Todesurteil für Berlin besprochen, weil das wäre dann in Berlin, wäre das dann Tokyo Hotel und Heike Makatsch irgendwie, die da auftreten und dann war es das eh gewesen, Blume. It's over.
Nein, es müsste Harald Junke sein. Harald Junkes mit seinem, wie ich finde, klügsten Spruch.
Harald Junke?
Des Jahrhunderts. Harald Junke, der klügste Spruch des Jahrhunderts ist, Glück ist, mittags leicht einen Sitzen zu haben und keine Termine mehr.
Genau, der ist aber genauso tot wie Brigitte Mira und Günther Pfitzmann. So, und unsere Hörerinnen und Hörer müssen jetzt googeln, wer diese Leute sind. Nächstes Thema, Blume. Haben Sie sich angeguckt, wie sich Joe Biden von seinem Amt und seinem Volk verabschiedet hat? Ansprache im Fernsehen lief, glaube ich, in Deutschland, glaube ich, am Donnerstag. Das war echt berührend, muss ich sagen. Ich habe ja ganz großen Respekt vor dem Mann und finde den ehrlich gesagt toll und finde das irre, wie der das jetzt erklärt hat und war wirklich bewegt. Aber man hat auch, wenn man es gehört hat, auch gemerkt, es ist auch tatsächlich an der Zeit, denn selbst seine Abschiedsrede hat er ja irgendwie so vor sich hingenuschelt, dass man es teilweise kaum verstanden hat. Und er hat übergeben an eine im Verhältnis zu ihm und Donald Trump deutlich jüngere, taffe Juristin aus Kalifornien, seine Vizepräsidentin Kamala Harris. Glauben Sie, dass dies macht?
Naja, das ist die Frage, anders formuliert, die eigentlich lauten müsste, kommen die Amerikaner jetzt zur Vernunft? Kommt eine nennenswerte, entscheidende Mehrheit der Amerikaner jetzt zur Vernunft? Und die Frage kann ich Ihnen natürlich auch nicht beantworten. Ja, das würde ich hoffen. Denn in diesem Rennen ist ja schnipp ab sofort Donald Trump, der alte Mann, der ganz gerne mal sich in seinen Sätzen verliert, weil sie sowieso nie Sinn gemacht haben, überwiegend zumindest, und der halt mit 78 Jahren jetzt auch kein Jungspund mehr ist, obwohl er fit, sehr fit für sein Alter wirkt, aber es ist eben ein hohes Alter. Und gleichzeitig bleibt er und ist er überhaupt nicht geläutert durch den fürchterlichen Anschlagsversuch auf ihn, der fast zu seinem Tod geführt hätte, sondern er redet genauso weiter, genauso hasserfüllt, lügenvoll, verlogen, antidemokratisch, wie ich persönlich finde, wie bisher. Also null Läuterung. Das heißt, die Folie Donald Trump ist dieselbe geblieben. Die Gegnerin ist jetzt eine komplett andere im Vergleich dazu. Eigentlich müsste das doch jetzt überhaupt gar keine Frage mehr sein, wer gewinnt. Und ist es eben doch.
Warum? Weil das aber, gut, ich weiß nicht, nur dass sie jünger ist alleine, wird ja nicht den Ausschlag geben für die Wählerinnen und Wähler, sich für sie zu entscheiden.
Naja, sagen wir
ich
mal
weiß
so,
nicht, dass, es ist natürlich also für, interessant, dass wir im
in
Westen...
In meinen Augen sprach fast nichts oder spricht fast nichts für Donald Trump. Das Einzige, was für ihn sprach, wenn man so will, war, dass man zumindest auf den letzten Wochen, vielleicht auch Monaten, eher Wochen, bei Joe Biden, dem Präsidenten, sehen konnte, das wird nichts mehr. Der hält mutmaßlich nicht einmal bis zur Wahl durch und danach 4 Jahre sowieso nicht. Also, was soll das jetzt noch? Also, das stärkste Argument für Trump war ja nicht in irgendeiner Form etwas, was aus ihm selbst herauskam, sondern nur der Schnitt gegen Joe Biden. Der ist jetzt aber weg, weil es eben einen Wechsel an dieser Stelle gegeben hat.
Aber das sehen Sie so.
Für den Wahlkampf. Das heißt, es spricht nichts mehr für Donald Trump aus meinen Augen. Nichts
ja, aber
mehr.
Das ist doch... Das
und
ist
dann
aber
müsste
doch.
Es ja eigentlich klar sein. Und das verstehe ich halt an Amerika nicht.
Aber das ist ja fast rührend. Mit welcher rührenden Naivität sieht das jetzt so? Ich meine, das ist jetzt nicht böse. Das ist sympathische Offenheit, die aber gleichzeitig zeigt, dass sie sich überhaupt gar nicht klar machen, dass eben die Hälfte des Landes in Amerika, die Hälfte der Wahlbevölkerung, einfach eine fundamental andere Politik haben wollen. Das ist ja das, womit sich, glaube ich, viele liberale Beobachter auch hier bei uns, bei den politischen Verwerfungen immer so schwer tun, anzuerkennen, dass einfach signifikante Teile der Bevölkerung etwas anderes wollen. Und zwar nicht, weil sie dumm sind oder verführt oder wahnsinnig oder bösartig, sondern weil das ihre Überzeugung ist. Also die wollen eine in großen Teilen fundamentalistische Politik haben, was bestimmte Wertevorstellungen angeht, was Rollenverständnis zwischen Mann und Frau angeht. Die wollen einen Isolationismus haben, wenn es um die amerikanische Rolle in der Welt geht. Also lauter Sachen, die diesem bisherigen atlantisch-liberalen Modell, was sich so auf der ganzen westlichen Welt durchgesetzt hat, halt diametral entgegenstehen. Ich glaube, dass dieser große Kulturbruch eine Realität ist. Und wir sehen ihn in Frankreich, wir sehen ihn in Italien, in Deutschland. Wir haben hier darüber schon oft gesprochen. Und natürlich ist Kamala Harris eine Vertreterin dieser modernen, feministischen, woken, urbanen, intellektuellen, leistungsorientierten Elite. Während Donald Trump andere Leute anspricht, sagen wir mal, wo er jetzt herkommt und was seine eigentliche Repräsentanz ist, spielt jetzt vielleicht gar nicht so eine Rolle, aber er spricht jedenfalls die anderen Leute an. Und die übersehen sie jetzt auch schon wieder ganz. Ich glaube deshalb, wenn ich es sagen darf, ich glaube, sie ist die falsche Kandidatin. Ich glaube, dass Frau Harris die falsche Kandidatin ist, weil sie die Leute, die Trump anspricht.
Augstein, bleiben wir doch mal bei dem Thema, wer übersieht was. Und dann reden wir nachher noch mal ein bisschen über Frau Harris und ihre Aussichten. Aber der Punkt ist doch, übersieht man, übersehe ich jetzt, war ihr Vorwurf oder ihr Befund, was die eine Hälfte, die Trump unterstützt in den USA, so im Kopf hat. Und ich übersehe diese Leute natürlich nicht. Ich sehe ja das, was passiert. Ich habe nur Schwierigkeiten, es zu verstehen, weil rational können sie das nicht begründen. Denn die Zahlen, die Joe Biden wirtschaftlich, was den Wohlstand angeht, was die Inflation angeht und so weiter und so fort, diese Bilanz ist nüchtern gesagt gut bis sehr gut. Und das, glaube ich, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Das nutzt ihm aber nichts. Vielleicht nutzt es was Frau Harris, wahrscheinlich aber auch nicht. Weil sich das in diese Hälfte, die Trump-Hälfte des Landes, nicht mehr hinein transportieren lässt. Warum auch immer. Diese Menschen, glaube ich, suchen Identität und nicht irgendeine Lösung eines Problems. Vielleicht haben sie große Sorge, je näher sie an der mexikanischen Grenze leben, vor der dort weitgehend unkontrollierten Migration. Das ist ein echter Punkt, den Joe Biden nicht gelöst hat. Der könnte bei bestimmten Gruppen Wahl ausschlaggebend sein, aber doch nicht im ganzen Land. Also noch einmal, ich frage mich, warum wollen sich bestimmte Gruppen, große Gruppen, bis hin in Summe zur Hälfte des Landes, nicht von Vernunft leiten lassen, auch nicht von so moralischen Erwägungen wie ein Lügner wähle ich nicht, ein Frauenbegrabscher wähle ich nicht, einen verurteilten Straftäter wähle ich auch nicht. Alles Punkte, die gegen Donald Trump sprechen, aber offenkundig nicht die Durchschlagskraft haben. Und das, noch einmal, verstehe ich nicht.
Mein Punkt war ein anderer. Mein Punkt war, wenn Sie diese, gut, Sie verstehen es nicht, das ist aber dann muss ich sagen, das ist dann aber echt Ihr Problem. Dann müssen Sie irgendwie nochmal nach Hause gehen und, keine Ahnung, amerikanische Geschichtsbücher wälzen oder Psychologie-Lexika oder ich weiß nicht. Der Punkt ist doch, die Entscheidung für Harris wäre einfach eine komplette Fortsetzung der bisherigen demokratischen Politik. Und die Frage ist, ob das klug ist eigentlich aus dem Sinne der Demokraten, ob man nicht eine andere Form von Ansprache wählen müsste. Und mir scheint sozusagen, dass die Demokratische Partei hat da gar kein Spektrum, aus dem sie auswählen kann. Harris wäre einfach sozusagen Biden in weiblich und jung und alles geht so weiter wie gehabt. Die Außenpolitik geht so weiter, die Wirtschaftspolitik geht so weiter, alles geht so weiter. Aber das ist offensichtlich etwas, was die Hälfte der Amerikaner, das ist ja das Groteske daran, das Interessante, diese Trennung geht ja einfach mitten einmal in der Hälfte durch. So sind ja alle Umfragen. Ja. Das ist ja sozusagen, man sieht das ja, man sah es ja auch bei den Wahlergebnissen. Die Hälfte der Amerikaner fühlt sich davon einfach nicht angesprochen. Und das ist tragisch für so ein Land.
Naja, sie fühlt sich nicht angesprochen oder sie lässt sich nicht mehr erreichen durch faktische Problemlösung. Sie sagen zwar, sie haben ein Problem, wir wollen die Inflation runter haben, macht die Inflation runter, dann macht er das und dann kriegt er trotzdem nicht den Benefit dafür. Aber sie haben recht, Kamala Harris ist natürlich auf eine Art die Fortsetzung von Joe Biden mit anderen Mitteln. Und ja, den Demokraten beziehungsweise ihren Hochburgenden, die ja letztlich auch ihren politischen Stil prägen, nämlich die beiden Küsten, gut ausgebildet, sehr liberal, auch sehr reich mitunter oder wohlhabend, die haben ein bisschen vergessen, was im flachen Land zwischen diesen beiden Küstenstreifen so vor sich geht. Daran ist schon Hillary Clinton gescheitert in der ersten Runde, damals 2016 gegen Donald Trump. Und auch das ist jetzt wieder die Achillesferse, mit diesen Leuten nicht genug connected zu haben, nicht genug Kontakt gesucht zu haben mit den alten Arbeitergegenden, die ja immer demokratisch gewählt haben. Und dann von Donald Trump abgeholt wurden, so wie die Arbeitergegenden in Nordfrankreich, die immer kommunistisch oder sozialistisch gewählt hatten, von Frau Le Pen, vom rechtsextremen oder rechtsnationalen Front National abgeholt wurden. Das stimmt schon, da bin ich bei Ihnen. Da haben die Demokraten unendlich viele Fehler gemacht und solche Berufspolitiker, die über 50 Jahre lang im Senat sitzen oder andere hohe politische Ämter haben wie Joe Biden, sind ein Teil dieses Problems gewesen. Und trotzdem müsste doch klar sein, dass eine ordentliche Variante oder Alternative aus Seiten der Republikaner, die könnte man dann gut wählen. Ich verstehe nur nicht, dass die Leute alles ignorieren, was Donald Trump darstellt und ihn trotz alledem wählen, vielleicht weil ihnen das andere so sehr auf den Nägeln brennt, kann schon sein. Aber das finde ich eben das Überraschende, dass einem etwas so sehr auf den Nägeln brennen kann, dass er einen charakterlich wirklich an jeder Ecke defizitären Menschen in dieses Amt wählen will.
Naja, wie gesagt, also die Republikanische Convention in Milwaukee, da habe ich mir das erste Mal ja wirklich mal sowas angesehen über mehrere Stunden auch, weil es wirklich einfach fantastisch und interessant war und für mich sehr, sehr erhellend und ich das so nicht wusste und auch so nicht erwartet hatte, wie da die Stimmung ist, wie die Rhetorik ist, wen die da eigentlich ansprechen. Es ist schon irre. Ich meine, es ist eine reine... Es klingt wie auf dem Gewerkschaftskongress der IG Metall in Düsseldorf oder wie am 1. Mai oder so. Es ist sozusagen, geht immer um den amerikanischen Arbeiter. Es ist einfach eine Art und Weise, also wie gesagt, es ist wirklich wie so deutsche Gewerkschaftsrhetorik aus den 70ern im Grunde, was man da hört. Natürlich fällt es dann schwer, das gleichzeitig in Einklang zu bringen, wenn man weiß, wie Donald Trump die Steuerpolitik für die Superreichen machen möchte und gemacht hat, als er konnte. Es ist halt
und für die Ölkonzerne
ein großer Teil Heuchelei dabei.
Naja.
Und für die, ja gut, aber das widerspricht ja dem Arbeiter nicht. Also der Arbeiter ist ja vielleicht, hat ja gegen das Motto Drill, 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 hat der einfache Arbeiter sozusagen im Mittleren Westen oder im Rust Belt ja vielleicht gar nichts einzuwenden.
Ja, okay.
Das ist sozusagen, mir ging es jetzt echt eher um diese Steuerpolitik. Aber es ist diese Rhetorik sozusagen, die sich an den einfachen Mann wendet. Und Sie sagen, Sie verstehen das nicht. Sie haben es sich doch auch angehört. Sie haben doch J.D. Vance auch reden hören und so. Ich verstehe es ehrlich gesagt schon. Mich wundert sozusagen Ihr Nicht-Verstehen.
Augstein, ich habe schon verstanden. Die holen sich die Arbeiter, indem sie ihnen America Great Again versprechen und dazu Zölle, zum Beispiel auf jedwedes Produkt aus China, USA, EU und so weiter erheben wollen. Das klingt toll, vielleicht sogar für den amerikanischen Arbeiter, der glaubt, das würde seinen Job retten. Das tut es aber nicht. Denn vor allen Dingen machen Zölle sein Leben teurer. Alle Importe werden teurer und sie glauben doch nicht, dass danach alle nur noch amerikanische Waren kaufen, die übrigens hinter einer Zollmauer immer auch teurer werden. Das heißt, am Ende machen sie nur das, was sie Joe Biden die ganze Zeit vorgeworfen haben. Mit diesen Zöllen produzieren sie Inflation, Preissteigerung, gerade bei den kleinen Leuten. Also ich bin gar nicht sicher, dass das stimmt, was sie sagen. Die möchten eine andere Politik. Ja, vielleicht möchten sie etwas weniger Engagement in der Welt und weniger Ausgaben, meinetwegen für die Ukraine. Okay, kann schon sein. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber ich glaube nicht, dass der flächendeckend wahlentscheidend ist. Noch einmal, ich denke mir, die versammeln sich hinter diesem Typus, weil sie den Typus Donald Trump bewundern. Und dafür in der Tat fehlt mir, und das sage ich jetzt zum letzten Mal, das Verständnis. Na, ich glaube, wir können das nicht abschätzen, wie das ausgeht. Lustig fand ich jetzt den Bundeskanzler, der vor, glaube ich, 4 Wochen sagte, sehr wahrscheinlich, dass Joe Biden gewinnt. Und gestern sagte er, sehr gut möglich, dass Frau Harris gewinnt. Also ich glaube, wir müssen es einfach begleiten und anschauen und versuchen, sich einen Reim drauf zu machen. Aber wie es ausgeht, das kann hier echt keiner sagen.
Ich würde gerne zu einem anderen Thema kommen und eine Überleitung machen, lieber Kollege Blome. Überleitungen sind ja in unserem Geschäft sehr, sehr wichtig. Und zwar.
Aber sagen Sie dann auch, dass ich Ihnen jetzt gerade die Überleitung erklärt habe, wie Sie das machen sollen?
Sie meinen, weil wir kurz einen Schnitt gemacht haben und ich gefragt habe, wie machen wir jetzt eigentlich weiter und Sie dann zu mir gesagt haben, wie ich jetzt weitermachen soll. Ja, okay, ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer auch hier in den Werkzeugkasten hineinschauen lassen. Hin und wieder hole ich mir beim Kollegen Blome Rat, auch in diesem Fall. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Handreichung und mache es jetzt genauso, wie Sie gesagt haben, folgendermaßen. J.D. Vance, der
Machen Sie es nicht falsch. Don't fuck it up.
Jetzt bin ich nervös. J.D. Vance, der prospektive Vizepräsident der amerikanischen, der USA, hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren, Hillbilly Elegy. Ein offenbar sehr, sehr gutes Buch. Ich habe es nicht gelesen, aber habe jetzt darüber gelesen. Alle fanden es damals toll, über seine Herkunft aus schwierigen Verhältnissen. Dieses Buch war ein Bestseller international, möchte ich mal sagen. Ja, piff, paff, international. Und ist in Deutschland bei Ullstein erschienen und Ullstein hat dieses Buch jetzt aus dem Verkehr genommen, weil sie gesagt haben, J.D. Vance hätte damals sich glaubhaft für die Anliegen der minder bemittelten Leute irgendwie so eingesetzt und so. Und jetzt sei er aber ein Handlanger des Bösen und ein Feind der Demokratie und man wolle dieses Buch also nicht länger im Programm haben.
Krass, krass.
Das ist verlegerisch, ich finde es verlegerisch total gaga, muss ich sagen, irgendwie so der arme Verlagschef, die arme Verlagschefin von Ullstein irgendwie, weil vielleicht hätten sie ein bisschen Geld verdient mit dem Buch jetzt, was ja nicht unanständig ist. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen für ein Thema, über das ich gerne mit Ihnen reden würde, Blome, und Sie kennen mich, das Thema liegt mir echt auf dem Herzen und drückt mir auf die Nägel oder umgekehrt. Freiheit und Verbot. Ich glaube, in unserem Land weicht die Freiheit zurück und das Verbot übernimmt. Und das ist nicht gut. Und ich dachte, Sie sind ein Liberaler und ich ein Linker und wundere mich darüber, dass Sie sich gar nicht über den Rückzug der Freiheit besorgen und dass es Sie nicht ärgert.
Also das kann man, glaube ich, nur von Fall zu Fall betrachten. Und natürlich ärgere ich mich über unsinnige, übergriffige Verbote, wenn sie dann als solche mir erscheinen. Das sind nun mal die Vorbedingungen. Also ich finde natürlich, ist grotesk, auch von der Haltung her grotesk, dieses Buch nicht verlegen zu wollen. Kann man ja ökonomisch sagen, lohnt sich nicht mehr, verkauft sich nicht, machen wir nicht mehr. Das würde ich mir bieten lassen. Aber erstens wird sich das verkaufen, das kann man jetzt schon sehen. Und zweitens ist mit politischen Gründen abzulehnen. Zu sagen, nein, der Mann hat jetzt die Seiten gewechselt, der ist jetzt bei Donald Trump auf dem Ticket. Nun haben wir die ganze Zeit eben über Donald Trump geredet und ich habe, glaube ich, keinen Nachholbedarf darüber zu sagen, wie charakterlich fürchterlich ich den Mann finde. Aber deshalb seines potenziell möglichen Vizepräsidenten das Buch zu verbieten, beziehungsweise aus dem Verkehr ziehen zu wollen und aus politischen Gründen das zu tun, ist natürlich wirklich grotesk und lächerlich. Noch dazu, weil dieses Buch eine ganze Menge über das erklärt, worüber wir eben auch gesprochen haben. Warum sind denn die Arbeitermilieus zu den Republikanern übergelaufen? Denn das ist die eigentliche politische Geschichte, die übrigens auch den Bundeskanzler nach eigenen Worten zu Tränen gerührt hat. Also ja, das ist ein in Anführungsstrichen Verbot dieses Buches. Es wird trotzdem erscheinen, nur halt woanders. Das ist lächerlich und da ist die Freiheit, wenn man so will, zumindest gedanklich verkleinert worden. Bei anderen Punkten, auf die Sie anspielen, sehe ich das komplett anders.
Ja, aber dann lassen Sie mich die Punkte mal aufzählen, denn ich finde, es verdichtet sich da etwas. Es klumpt sich etwas zusammen. Wir haben über das Verbot dieses rechtsextremen Magazins Kompakt hier noch nicht gesprochen, Sie und ich. Ich sage Ihnen auch warum. Das ist ja dieses Magazin, dieses Journalisten Jürgen Elsässer, nein, was jetzt verboten
Journalist ist
wurde.
Er nicht. Er ist alles, aber kein Journalist.
Ja, nee,
da,
hören
da
Sie doch
ich jetzt ein bisschen
Begriff,
drauf.
Der Begriff ist nicht urheberrechtlich geschützt. Also der Mann ist einfach Journalist, weil er schreibt. Ob Ihnen das gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Kompakt hieß sein Magazin. Es gab dafür auch Internetseiten und noch andere Subprodukte unter dem Namen. Und das wurde jetzt alles verboten vom Bundesinnenministerium, von Frau Faeser, weil es eben verfassungsfeindlich ist und die Demokratie untergräbt und ich weiß nicht was und so. Wir haben hier darüber noch nicht geredet, weil ich ehrlich gesagt das Magazin noch nie in der Hand hatte. Ich glaube, da habe ich auch noch nicht so viel verpasst und gar nicht so genau wusste, wie ich dazu stehen soll. Jetzt habe ich mich aber ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen gelesen, seit das Verbot erfolgt ist. Das ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen her oder ich weiß nicht lang. Und ich muss sagen, ich halte das für einen riesigen Fehler und es ist auch offensichtlich rechtlich auf ganz dürftigen, tönernen Füßen. Und das ist jetzt ein Beispiel. Dann gibt es andere Beispiele, über die können wir gleich noch reden. Ich meine nur, es sammelt sich da etwas. Man versucht, die Verfassung zu schützen mit verfassungsfeindlichen Mitteln. Man versucht, die Freiheit zu schützen mit freiheitsunterdrückenden Mitteln. Und das geht niemals gut. Das wird automatisch den Leuten irgendwann zurück in die Ohren fliegen, wie als Bumerang. Wenn nämlich die AfD in Thüringen, wenn sie dann da an der Macht ist, genau das Gleiche machen wird in ihren begrenzten Mitteln und immer sagen wird, wieso? Ihr macht es doch genauso. Jetzt machen wir es dann hier. Wieso regt ihr euch darüber eigentlich auf? Ist doch ganz klar, dass wir jetzt hier diese Initiative zum Schutz von Ausländern irgendwie nicht mehr finanzieren. Wir finden, die sind irgendwie nicht richtig verfassungstreu. Deshalb machen wir das jetzt nicht so. Das merken sie nicht, dass das sozusagen it's a slippery path that leads downward, wie man auf Englisch sagt.
Augstein, wenn Sie jetzt noch eine Minute weiterreden, haben Sie schon 20 voll am Stück. Wollen Sie? Oder darf ich auch mal was sagen? So, ich fange mal an mit dem Journalisten. Er ist ein Journalist, weil er schreibt. Dann gehe ich jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, runter auf die Straße und suche mir einen von diesen Politessen bzw. Polizeimitarbeitern, die Knöllchen schreiben, sagen, oh, Sie schreiben Knöllchen. Dann sind Sie Journalist, denn Sie schreiben. Das ist doch lächerlich. Da fängt es doch an. Der Zumessung und Zubilligung bestimmter Attribute, die schützen, an Leute, die diese Attribute nicht verdienen, weil sie die Kriterien dafür nicht erfüllen, dann können sie auf bestimmte Schutzmechanismen für diese, die mit diesen Attributen und dieser Zuschreibung von Funktionen einhergehen, auch nicht reklamieren. Würde ich mal ganz generell vorweg schicken wollen. Und das trifft auf Herrn Elsässer sicherlich zu, der nicht Journalist ist. Tut mir leid, das ist kein journalistisches Produkt, das ist Propaganda. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, muss man diese Propaganda verbieten? Da bin ich bei Ihnen. Ich halte das auch für mindestens mal juristisch heikel. Es kommt über einen ganz seltsamen Umweg, nämlich das Vereinsrecht. Wenn man so will, das gesellschaftsrechtliche Fundament dieser Publikation wird weggezogen, in der Hoffnung, dass dann die Publikation auch nicht mehr erscheinen kann. Da bin ich noch nicht mal richtig sicher, ob das geht. Aber heikel ist es auf jeden Fall. Und es ist natürlich hochgradig diskussionswürdig, weil es ein tiefer Eingriff in die Pressefreiheit ist, in die Meinungsfreiheit ist, so ein Ding komplett vom Markt nehmen zu wollen. Dass das ein ekliges, rassistisches, auch nachgewiesen antisemitisches, hasserfülltes Pamphlet ist und damit kein Journalismus, Entschuldigung, ist auch klar. Ich glaube, ehrlich gesagt, bin auch nicht ganz sicher, ob das reicht an Vorwurf, belegbarem Vorwurf, so ein Ding zu verbieten, denn aggressiv, gewalttätig ist das Blatt nicht geworden, weil es ja nur in Anführungsstrichen Papier ist.
Warum halten wir weniger
aus?
Das war aber bislang
ein Kriterium, ein wichtiges für solche Verbote.
Wir halten offenbar weniger aus als früher und das wundert mich. Das finde ich interessant, ich finde das eigenartig. Warum hält unsere Gesellschaft sowas nicht einfach aus? Warum braucht unsere Gesellschaft jetzt eine neue Antisemitismus-Resolution im Bundestag, wo schon die alte irgendwie sich als verheerend herausgestellt hat, die jetzt abgelaufen ist mit der anderen alten Legislaturperiode? Das ist interessanterweise den Leuten gar nicht so bewusst, dass die Dinger ja ein Ablaufdatum haben. Jetzt soll eine neue kommen, habe ich gelesen, hochproblematisch, schon wieder Eingriff in die Kunstfreiheit, Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Was soll das? Warum halten wir die Sachen nicht aus, überlassen die echten Probleme dem Strafrecht, wo sie hingehören und klären den Rest in der offenen Gesellschaft im Diskurs?
Sie haben gefragt, warum halten wir weniger aus und wahrscheinlich ist es auch so, wobei ich gar nicht sicher bin, dass es weniger aushalten. Also warum werden wir lauter oder in der Gegenwehr aggressiver, wenn man so will, weil wir weniger aushalten oder, und das glaube ich, weil es um mehr geht. Warum ist die NPD nie verboten worden? Nachgewiesen, rechtsextrem, narzisstisch, alles, was sie wollen. Zwei Anläufe, einer gescheitert wegen sehr, sehr vieler technischer, wenn Sie so wollen, ermittlungstaktischer Mängel. Zweites Mal gescheitert vom Verfassungsgericht, weil zu klein. Es ging eben keine wirkliche Gefahr von dieser Gruppe NPD aus für unsere Ordnung, weil sie diese Gefahr zu, die ist zwar existent und in ihrem Charakter auch schlimm genug zum, für ein Verbot, aber zu klein, als dass man sie so ernst nehmen müsste. Und das hat sich verändert. Wir nehmen jetzt wahr, dass eine in Landesgruppen, in Landesverbänden zumindest jetzt schon als klar rechtsextrem eingestufte Partei, die ganz klar eine andere Republik vorhat, so stark ist, dass sie bei den nächsten Wahlen Anfang September vielleicht sogar in eine Regierungsverantwortung in einer Landesregierung kommt. Das heißt, ist es wirklich so, und das bestreite ich, dass wir sensibler geworden sind und weniger aushalten und darum viel früher losschlagen, und das wäre dann ein Fehler? Oder ist es vielmehr so, und das denke ich, ist die richtige Antwort. Nee, wir schlagen inzwischen jetzt los, weil es um mehr geht. Es geht um die Existenz, mindestens mal perspektivisch, dieser deutschen Demokratie. Und dann werden halt andere Seiten aufgezogen.
Aber wir waren auch an solchen Punkten in der deutschen, in der westdeutschen Geschichte schon, mit dem sogenannten radikalen Erlass, als dann Briefträger, die in der KPD oder so waren, ihren Job aufgeben mussten, keine Ahnung, wo sozusagen die Gesinnung von Leuten geprüft wurde, weil sich der demokratische Rechtsstaat, so wie er sich damals empfand, so bedroht fühlte und sich so in die Defensive gedrängt fühlte, dass er das Gefühl hatte, er musste mit solchen harten Bandagen zurückschlagen. In späteren Phasen der westdeutschen Geschichte hat man auf diese Zeit zurückgeguckt und hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, oh Gott, wie restriktiv waren die Leute da, wie ängstlich, wie zurückhaltend, wie übergriffig, wie autoritär war der Staat. Wir sind froh, dass wir nach vorne gekommen sind und eine liberalere, offene Gesellschaft sind. Und jetzt wollen sie dorthin wieder zurückgehen. Das ist doch Wahnsinn. Ich meine, wenn ich mir diese Berliner Justizsenatorin angucke, Frau Badenberg, die ja versucht hat oder durchsetzen will, dass sozusagen Förderung in Berlin, Kulturförderung abhängig gemacht wird von bestimmten Gesinnungschecks, die für die dann es ist ein Gesinnungscheck, was sozusagen dort vorausgesetzt wird, und überprüfen soll es der Verfassungsschutz. Und das Verrückte ist, und sie sagt, man soll das nicht nur bei der Kultur machen.
Das ist so böse.
Sie müssen mich erstmal weiterreden lassen. Und sie sagt, es soll nicht nur für die Kultur gelten. Wir brauchen eine solche Regelung, ist jetzt O-Ton, auch für den Bereich der Justiz, wo wir mit vielen sozialen Projekten zusammenarbeiten. Wir brauchen ihn im Bereich der Jugend und Sozialarbeit, wo Fördermittel ausgezahlt werden und so weiter. Im Bereich der Bildung. Überall will sie den Verfassungsschutz einsetzen. O-Ton, Berliner Justizsenatorin, um zu gucken, ob die Leute das Geld auch verdienen oder nicht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt ein anderes Land, was sie dann haben. Und zwar mit der Begründung, wir wollen einfach nur das Beste, die Demokratie sichern. Ist doch irre.
Lieber Kollege Augstein, Gesinnungscheck für dieses Unterfangen da in Berlin, das möglicherweise auch bundesweit ausgerollt werden könnte, ist wirklich ein böses, echt böses, vergiftetes Wort. Worum geht's? Letztlich sollen sich Empfänger staatlicher Gelder, meinetwegen im Kulturbereich, darauf mit ihrer Unterschrift verpflichten, Grenzen einzuhalten, und zwar eine Grenze einzuhalten, und zwar die in Richtung Antisemitismus, und sie nicht zu überschreiten. Das finde ich ganz persönlich nicht zu viel verlangt. Ich hätte das in dieser Republik für selbstverständlich gehalten, ist es aber offenkundig nicht. Jetzt können wir uns im Einzelnen darüber unterhalten, ob die Grenze am richtigen Ort gezogen ist und auch schön gerade verläuft, damit jeder weiß, wo sie ist und sich davor hüten kann, sie zu überschreiten. Da bin ich dabei. Aber dass der Staat sich das Recht nimmt zu sagen, ich fördere keine Kultureinrichtung oder keine Kulturschaffenden, der nicht bereit ist zu sagen, Israel hat ein Recht auf Existenz, habe ich vollstes Verständnis und finde ich ungefähr 50 Jahre zu spät.
Das ist aber so scheinlogisch sozusagen. Erstens kann ich schon sagen, das fängt dann da an und dann geht es irgendwo weiter. Und wo hört das dann auf? Das ist ja gerade der Witz von Freiheit. Freiheit bedeutet halt Zumutung. Die Grenze sozusagen der Freiheit kann immer nur im Strafrecht liegen und sollte nicht sozusagen darin liegen, bestimmte politische Statements zu unterbinden. Wenn sie so vorgehen, sorgt es ja nicht nur dafür, dass die Leute irgendetwas gefördert bekommen oder nicht gefördert bekommen, sondern es sorgt natürlich indirekt dafür, dass Leute bestimmte Sachen sich gar nicht mehr zu denken trauen, sozusagen in bestimmte Richtungen gar nicht mehr arbeiten, in bestimmte Richtungen gar nicht mehr forschen und so. Das ist doch verrückt. Es ist sozusagen, und es geht jetzt hier gar nicht um dieses Sujet. Das Sujet Antisemitismus oder Israel oder so interessiert mich in diesem Punkt in Wahrheit gar nicht. Es geht um das Prinzip. Es geht darum, dass der Staat dieses Recht gar nicht haben soll, in einem Land wie Deutschland, wo sozusagen die Kulturförderung ja eine so überdominante Rolle spielt, viel mehr als in anderen Ländern. Sonst müssten wir darüber jetzt gar nicht reden, nicht? Sonst könnte man ja sagen, kriegst halt kein staatliches Geld, kommt das Geld von irgendeiner Stiftung oder so. In Wahrheit ist aber Kultur in Deutschland fast immer staatlich geförderte Kultur. Und es ist dann einfach eine andere Art von Gesellschaft, die man da hat. Ich kann mal sagen, gut, dann machen wir das halt so, weil sozusagen die Mehrheit das will und alle sind dafür und so. Aber da würde ich sozusagen mit Angela Merkel sagen, das ist dann nicht mehr mein Deutschland, weil das einfach kein liberales Land mehr ist, sondern es ist ein Land, wo sie eine Zensurbehörde haben. Man muss es mal ganz klar so sagen. Das ist der Verfassungsschutz, zensiert dann Kultur. Und Frau Badenberg in Berlin möchte, dass es auch noch in anderen Bereichen so ist. Und ich sage, ja, Leute, ihr wollt das Land vor der AfD schützen, aber ihr macht das Land so, wie die AfD es selber gerne hätte.
Lieber Kollege Augstein, ernsthaftes Gespräch, sehr ernst. Das nehme ich, das ist schon krass. In Ihrem Sinne wäre dann Zensur immer schon dann gegeben, wenn irgendwo irgendjemand eine Grenze zieht. Und das, finde ich, geht zu weit. Also zumindest für meinen Begriff von Zensur, wo der Staat dafür sorgt, dass nur noch Leute reden dürfen, die finden, dass der Regierungschef eine tolle Wurst ist. Oder nur noch finden, dass alle anderen Länder minderwertig sind. Das wäre mein Begriff von Zensur, wie in Russland zum Beispiel oder wie in anderen Diktaturen der Welt, wie in China zum Beispiel. Davon sind wir, glaube ich, ganz weit entfernt. Und wie gesagt, wenn es gar keine Grenzen mehr gäbe, wäre mir das nicht recht, auch als Liberaler, als ich mich zumindest immer noch verstehe. Weil Freiheit natürlich gerade auch im politischen, bei politischen Aussagen nicht grenzenlos sein kann. Es gibt eben Dinge, die sind zu sagen aus guten Gründen verboten. Sie können auch es nicht Zensur nennen, wenn jemand dafür sorgt, dass auf der Straße nicht Heil Hitler gebrüllt wird.
Blume, ich glaube, da kriegen wir heute keinen Knopf mehr dran. Ich mache jetzt mal Schluss und höre ein bisschen Marius Müller-Westernhagen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Wieso Marius Müller-Westernhagen?
Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt.
Oh Mann, Augstein. Beim nächsten Mal singen wir dann ein bisschen schön. Im Duett.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.